Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 163. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcast. In den letzten Wochen ist so viel im Deutschen Schachbund passiert, dass ich jetzt heute mal eine Sonderfolge zum Deutschen Schachbund machen möchte. Vorab muss ich natürlich sagen, dass mir Informationen nur aus den Medien vorliegen. Ich habe also keine Rolle im Schachbund und keine Insiderkenntnisse und deswegen halte ich mich auch mit Wertungen zurück. Aber ich finde es einfach interessant, was so die letzten Tage alles passiert ist. Bis hin dazu, dass wir seit gestern einen, ja, ich würde sagen, sehr, sehr aussichtsreichen und auch überraschenden Kandidaten als Präsidenten des Deutschen Schachbundes haben, nämlich Vadim Rosenstein. Dazu aber später mehr. Erstmal möchte ich alles chronologisch von vorne aufrollen. Die erste bemerkenswerte Meldung des Schachbundes, die kam am 21. Februar, also wir sprechen von 2023. Die Schlagzeile lautete: Mitgliederzahlen, erste Verluste der Corona-Krise wettgemacht. Ich lese die Meldung jetzt einfach mal vor. Ich glaube, ich darf das, denn das ist eine offizielle Pressemeldung. Die offiziellen Mitgliederzahlen des Deutschen Schachbundes, die zu Beginn eines jeden Jahres erhoben werden, liegen vor. Mit 89.000 und ein paar zerquetschten, also das sage ich jetzt, Mitgliedern, hat der DSB wieder das Niveau von 2021 erreicht, nachdem im vergangenen Jahr mit rund 87.600 Mitgliedern der Tiefpunkt im Zuge der Corona-Krise erreicht worden war. Dies entspricht einem Zuwachs von 1.674 Mitgliedern oder 1,9%. Na, das ist doch schön. Der Frauenanteil im DSB hat sich von 8,7 auf 9,3% erhöht und das finde ich auch sehr schön. Seit 2010 ist er kontinuierlich gestiegen, damals lag er bei 6,7%. Während der Pandemie waren vor allem das Brachliegen von Schulschach-AGs sowie der Jugendarbeit und die dadurch fehlenden Neueintritte für den Mitgliederrückgang verantwortlich. Ja, es haben zwei Generationen an Schulschachkindern gefehlt, ne? Im ersten Pandemiejahr war fast die Hälfte der verlorenen Mitglieder auf Verluste im Altersbereich U10 zurückzuführen. Nun konnten wir allein in dieser Altersgruppe über 1200 Mitglieder mehr verzeichnen. Mit dem Projekt Schach macht Schule möchten wir diesen Trend weiter unterstützen. Ja, dann kommt noch ein Zitat von Ulrich Krause, dem noch DSB-Präsidenten. Wir haben den Abwärtstrend gestoppt und können optimistisch in die Zukunft blicken. Ich danke allen Ehrenamtlichen und Engagierten in den Schulen und Vereinen und so weiter und so fort. Ja, also eine sehr wunderbare Meldung, finde ich, die mich auch freut, denn wie ihr wisst, kämpfe ich ja auch sehr dafür, dass die ganzen Online-Spieler in die Vereine kommen, denn nur dann hat die Gesellschaft auch was davon, wenn die Menschen sich über das Schachspiel miteinander begegnen. Und auch die, wenn auch nur kleine, Steigerung des Frauenanteils, die freut mich auch sehr. Drei Tage später, am 24. Februar, kam dann aber eine kleine Schockermeldung, nämlich mit dem Titel Haushaltszahlen 2022 und 2023 deutlich schlechter als erwartet. In einer Videokonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern der Landesverbände erläuterten Präsident Ulrich Krause und der für Finanzen zuständige Vizepräsident Lutz Rott-Ebbinghaus am 23. Februar die finanzielle Situation des DSB. Im Zuge der Neuaufstellung der Geschäftsstelle, des Jahresabschlusses 2022 und der Neubewertung der Planzahlen 2023 hat sich gezeigt, dass die bisherigen Planungen nicht haltbar sind. Ja, mit der Neuaufstellung der Geschäftsstelle ist natürlich gemeint, dass es den Geschäftsführer nicht mehr gibt, den Markus Fenner, und dass die neue Geschäftsführerin Anja Gehring jetzt quasi aktiv ist, die aber vorher schon im Schachbund beschäftigt war. Es folgt dann eine Tabelle über den Jahresabschluss 2021 und 2022 mit nachfolgender Erläuterung. Zunächst hat sich im Jahresabschluss 2022 herausgestellt, dass das Ergebnis um ca. 56.000 Euro schlechter ausfällt als geplant. Im Nachtrag war ein Defizit von ca. 130.000 Euro, sogenannte Unterdeckung, geplant. Der tatsächliche Jahresabschluss ergab jedoch ein Defizit von 186.000 Euro. In diesen 186.000 Euro sind allerdings 60.000 Euro Kosten für die Neuentwicklung von Devis Mivis nicht enthalten, die für 2022 geplant waren, aber erst 2023 anfallen. Also Devis Mivis, das ist so ein Programm zur Mitgliederverwaltung, was schon seit Jahren so notleidend ist und angeschafft werden soll. Es handelt sich also tatsächlich um ein um 116.000 Euro schlechteres Ergebnis, also diese 56.000 plus die 60.000 Euro. Ja, dann kommt noch eine Tabelle über den Nachtrag 2023 mit folgendem Erklärtext. Ursprünglich war für 2023 ein Defizit von 89.500 Euro geplant. Okay, also man hat von vornherein schon mit einem Defizit geplant. Nachdem die neue Geschäftsführerin Dr. Anja Gehring zusammen mit dem Vizepräsidenten Lutz Roth-Eppinghaus alle Zahlen überprüft und überarbeitet hat, sieht die neue realistische Planung leider ein tatsächliches Defizit von über 300.000 Euro vor. Aha, wo kommt jetzt das her? Ja, das wird hier weiter auch ausgeführt. Es geht weiter in der Meldung mit der Überschrift: Was sind die Gründe für die Differenzen? Ja, und da wird dann einiges aufgeführt. Ich gebe das der Kürze halber jetzt nicht alles wieder. Am stärksten schlägt da angeblich der deutsche Schachgipfel zu Buche, der im Jahr 2022 ein um ca. 115.000 Euro schlechteres Ergebnis hatte als geplant. Also offenbar ist es eine sehr defizitäre Veranstaltung. Oder weniger Gewinne als geplant. Ich weiß jetzt nicht, wie es gemeint war. Dazu kommen dann Mehrausgaben für das Projekt Schach macht Schule. Okay, hatten wir ja gerade gehört, dass es viele Mitglieder gebracht hat. Inflation und so weiter. Also das wird im Einzelnen begründet. Und dann die Bewertung, die finde ich auch noch interessant. Da steht nämlich Folgendes. Neben den Fehlkalkulationen müssen wir auch feststellen, dass die Kontrollmechanismen nicht funktioniert haben. Dadurch wurde das Ausmaß der Defizite leider erst viel zu spät deutlich, sodass Gegenmaßnahmen nicht früher eingeleitet werden konnten. Okay, also man sagt hier, die Kontrollmechanismen haben nicht funktioniert. Es geht dann in der Meldung weiter mit 5 Sofortmaßnahmen, die bereits umgesetzt worden sind, sowie 3 weitere Vorschläge des Präsidiums, um sowas künftig zu vermeiden. Und die Meldung schließt dann mit dem folgenden Ausblick: Die Aufarbeitung ist in vollem Gange. Der Deutsche Schachbund arbeitet daran, zum Bundeskongress im Mai einen ausgeglichenen Haushalt für 2024 vorzulegen. Dazu müssen Kosten gesenkt, aber auch Einnahmen erhöht werden. Um die Liquidität des Deutschen Schachbundes zu sichern, werden wir für 2024 eine Beitragserhöhung beantragen müssen. Der Deutsche Schachbund wird im weiteren Prozess volle Transparenz garantieren und frühzeitig über alle wichtigen Entwicklungen informieren. Ja, da kommen einem natürlich 2 Dinge in den Kopf. Das eine ist, wer macht denn diese Aufarbeitung überhaupt? Das müsste ja eigentlich jemand Externes machen, aber offenbar ist das nicht der Fall. Das wird also offenbar eine interne Aufarbeitung. Gut. Und das zweite ist natürlich das mit der Beitragserhöhung, die der DSB angekündigt hat. Mitglieder im DSB sind ja die Landesverbände. Und beim letzten Satzungsworkshops wurde das auch nochmal klar festgehalten, dass das so ist und dass es nicht in Frage steht. Ich habe mir sagen lassen, dass die Landesverbände durchaus gewisse Geldreserven haben, weil sie ja in den letzten Jahren Beiträge von den Vereinen kassiert haben, aber kaum wiederum wegen Corona irgendwelche Veranstaltungen hatten, die Geld gekostet haben. Also für den Spielbetrieb im Verband ist das, glaube ich, alles nicht so schlimm mit dieser finanziellen Misere. Aber wir werden gleich die Auswirkungen sehen. Und natürlich fragt man sich auch, wie das so kommen konnte, wo ist das Geld hin? Und einer, der da halt extrem schlecht wegkommt in der Kritik, ist der ehemalige Geschäftsführer des Deutschen Schachbundes, Markus Fenner, der ja den jeweils gewählten Vizepräsidenten Finanzen die Zahlen nicht gegeben haben soll. Erst war ja die Gulsana Barpieva, die von der Deutschen Bank kam, die glaube ich, die dann zurückgetreten ist, weil sie die Zahlen nicht bekommen hat. So stellt es jedenfalls der Walter Rädler dar. Der hat da Artikel geschrieben auf dem Schachticker. Und dann der jetzige Vizepräsident Lutz Roth-Eppinghaus, der aber offenbar auch nicht die Zahlen bekommen hat oder erst jetzt bekommen hat. Und ja, Teile der Schachmedien haben natürlich auch auf DSB-Präsident Krause verwiesen und ihm vorgeworfen, zu lange an Fenner festgehalten zu haben und nicht dafür gesorgt zu haben, dass der die Zahlen rausrückt oder Ja, dann, das war also die Meldung vom 24. Februar über das Thema Finanzen. Und 4 Tage später, am 28. Februar, kam die nächste DSB-Meldung. Und da sehen wir, dass die Pleite des DSB eben doch Auswirkungen hat. Übrigens, Pleite ist es wohl nicht. Also der Terminus, den der Öffentlichkeitsmitarbeiter des DSB, der Paul Meyer-Duncker und Berliner Landespräsident gleichzeitig, den der auf Twitter geprägt hat und der seitdem verwendet wird, das ist ganz interessant, der lautet finanzielle Schieflage. Schöner Begriff. Also diese Meldung vom 28. Februar, die lautet: Deutscher Schachgipfel 2023 abgesagt. Der deutsche Schachgipfel 2023 kann leider nicht wie geplant vom 21. bis 30. Juli in Braunschweig stattfinden. Aufgrund der derzeitigen Lage im Deutschen Schachbund hat die Stadt Braunschweig überraschend ihre von uns erwartete Zusage für Fördermittel für den Deutschen Schachgipfel nicht umgesetzt. Dadurch besteht ein erhebliches Finanzierungsrisiko für die Veranstaltung. Der Deutsche Schachbund kann und möchte dieses Risiko vor dem Hintergrund der aktuellen finanziellen Situation, jetzt schreiben Sie nicht Schieflage, sondern Situation, des DSB nicht mehr verantworten. Wir bedanken uns an dieser Stelle beim Niedersächsischen Schachverband für sein Engagement beim Versuch, den Deutschen Schachgipfel in Braunschweig zu ermöglichen. Ja, also der war ja die letzten Jahre immer in Magdeburg und dieses Jahr soll das dann Braunschweig sein. Ja, und es ist so, dass der Schachgipfel, da waren ja Turniere geplant, zum Beispiel das German Masters, die Deutsche Einzelmeisterschaft, die Deutsche Schachamateurmeisterschaft und so weiter. Und da werden jetzt Ausrichter gesucht für diese Turniere. Also 10 Turniere sind es insgesamt. Ja, sehr schade, weil, wie gesagt, der Schachgipfel war eine gerade erst wiederhergestellte Tradition, die an frühere historische Schachkongresse anknüpft und auch medial gut verarbeitet und präsentiert werden kann. Ja, und am gleichen Tag, am 28.02., ging es dann aber schon mit der nächsten Hammermeldung des DSB weiter. Offenbar hat es im Präsidenten Ulrich Krause gearbeitet, denn der hat seinen Rückzug angekündigt oder kommuniziert, beziehungsweise Rückzug ist, glaube ich, falsch, sondern dass er bei den nächsten Wahlen nicht mehr kandidieren wird. Und auch ein paar, ich sag mal provokant, lästige Themen vorzeitig abgeben wird. Die Meldung lautet: Ulrich Krause wird nicht zur Wiederwahl als DSB-Präsident antreten. Mit Blick auf den Bundeskongress am 20. und 21. Mai in Berlin, also noch gut 2 Monate bis zur nächsten Wahl, hat sich DSB-Präsident Ulrich Krause entschieden, nicht für eine 4. Amtszeit zu kandidieren. Oh, der hat schon 3 Amtszeiten tatsächlich. Er will damit den Weg freimachen für eine personelle Neuaufstellung und einen Neuanfang. Auch der Vizepräsident Verbandsentwicklung, Gerhard Prill, wird nicht mehr zur Wahl antreten. Ja, das hat mich da auch überrascht, weil der Gerhard Prill, der hat ja gerade erst relativ frisch angefangen. Und der war ja auch Schachgeflüster-Interviewgast mal und ist Experte für das Thema Mitgliedergewinnung. Hat da ja jetzt eigentlich auch zumindest die Zahlen, ich weiß nicht, ob es seine Erfolge sind, aber die Zahlen, die sehen ja sehr gut aus. Und jetzt wird er auch nicht mehr antreten. Persönliche Hintergründe sind mir unbekannt. Es geht weiter in der Meldung: Bewerber für die Präsidiumsposten können ihre Vorstellung an presse@schachbund.de schicken, die wir gerne auf unserer Homepage und wenn gewünscht auf unseren weiteren Kanälen veröffentlichen. Also liebe Hörer, wenn ihr Präsident werden wollt, presse@schachbund.de. Aber wir werden gleich sehen, wie man es auch anders machen kann. Aber jetzt nochmal zu dieser Erklärung. Also es folgt auf die offizielle Erklärung des Deutschen Schachbundes, dass Ulrich Krause nicht mehr antritt, kommt noch eine persönliche Erklärung von Ulrich Krause. Und die lese ich auch mal vor. Wie gesagt, ich glaube, ich darf das, weil das alles offizielle Pressemeldungen sind. Wenn nicht, kann mich gerne jemand kontaktieren auf schachgeflüster@gmail.com, dann nehme ich es wieder runter. Die aktuellen Entwicklungen rund um das Thema DSB-Finanzen waren am 23. Februar Thema einer Videokonferenz und wurden auch auf der DSB-Webseite dargestellt. Die Ursache für diese bedauerliche Entwicklung war ein Versagen entsprechender Kontrollmechanismen, und die Hauptverantwortung dafür liegt bei mir. Also ein zentraler Satz: Versagen entsprechender Kontrollmechanismen und die Hauptverantwortung liegt bei mir. Ich betrachte die Wahl in ein Ehrenamt und das damit einhergehende Vertrauen seitens der Delegierten auch immer als Verpflichtung, dieses bis zum Ende der Wahlperiode auszuüben. Okay, also deswegen nicht der sofortige Zurücktritt. Ich habe mich deshalb dazu entschieden, bis zum Kongress im Amt zu bleiben, um eine geregelte Übergabe der diversen laufenden Projekte zu gewährleisten. Beim Kongress werde ich dann nicht wieder kandidieren. Die regulären Amtsgeschäfte werde ich bis zum Kongress weiterführen. 3 Projekte, die in ihrem Umfang Auswirkungen weit über meine verbleibende Amtszeit haben, werde ich aber nicht mehr selbst aktiv begleiten. Ja, und jetzt kommen diese 3 Projekte. Das erste ist die Neuausschreibung von diversen Meisterschaften durch die Absage des Schachgipfels. Dann das zweite ist die Leitung des mit der Ablösung von Davis Mivis einhergehenden IT-Projekts werde ich mit sofortiger Wirkung abgeben. Also dieses schon seit Jahren schwelende Projekt zum Thema Mitgliederverwaltung, das wird noch eine Weile dauern und ist auch, glaube ich, nicht die dankbarste Aufgabe. Und das dritte ist, aus dem Thema Satzungsreform werde ich mich ebenfalls zurückziehen. Und es muss sich jemand finden, der die notwendigen Workshops und Videokonferenzen organisiert. Ja, wenn denn das Thema Satzungsreform überhaupt weitergeführt wird. Das ist natürlich auch die Frage, die manche immer stellen. Ne? Warum beschäftigt man sich mit sich selbst? Ist die Satzung wirklich ein Problem? Oder liegen die Probleme woanders? Es geht weiter in der Meldung von Ulrich Krause. Die 6 Jahre als DSB-Präsident waren eine extrem arbeitsintensive Zeit mit vielen sehr schwierigen, aber auch einigen sehr schönen Momenten. Mir liegt der DSB nach wie vor am Herzen, das glaube ich auch. Und ich wünsche dem Kongress ein glückliches Händchen in Bezug auf die Zusammensetzung des neuen Präsidiums. Mein Wunsch wäre, dass ein Ticket aus Personen gewählt wird, die vertrauensvoll miteinander umgehen können und für die der DSB eine Herzensangelegenheit ist. Okay, also das interpretiert man natürlich oder kann man so interpretieren, dass es nicht immer so der Fall war, dass er quasi auch Vizepräsidenten hatte, die ihm persönlich gewogen waren, sondern er hat dann mit denen arbeiten müssen, die der Kongress gewählt hat. Ne? Das amtierende Präsidium war diesbezüglich für mich eine echte Stütze. Und ich möchte mich bei Ralf Alt, Lutz Rott-Ebbinghaus und Gerhard Prill für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Aber auch bei Klaus Deventer, David Blank, Boris Brun und Hans-Jürgen Weyer, für die in der Vergangenheit dasselbe galt. Ja, ich glaube, da hat er jetzt 1-2 Namen weggelassen, mit denen er eben nicht so gut zusammengearbeitet hat. Die eine ist, interpretiere ich mal, die Olga Birkholz. Da gab es ja die eine oder andere Auseinandersetzung. Oder zumindest habe ich beim Kongress des Schachbundes, bei diesem Online-Kongress, da war das zu sehen, dass die Olga Birkholz also nicht viele gute Worte über Ulrich Krause verloren hat und der das da ja eingesteckt hat. Ich war seit Mai 2017 an mehr als 500 Tagen für den DSB im Einsatz. Wow. Und habe einen Großteil meines Jahresurlaubes dafür geopfert. Dazu kamen täglich zahllose E-Mails und Telefonate. Diese Arbeitsbelastung ist rein ehrenamtlich eigentlich nicht zu stemmen. Und ich würde deshalb die Idee eines hauptamtlichen Präsidenten sehr befürworten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den vielen sehr aktiven Funktionären bedanken, die ihre Zeit und Energie ebenso selbstverständlich dem DSB zur Verfügung stellen. Ohne diese Menschen ginge es gar nicht. Und mein Wunsch wäre, dass das auch und gerade in der Öffentlichkeit viel stärker gewürdigt wird als bisher. Ich wünsche auch dem wirklich engagierten Team in der Geschäftsstelle alles Gute für die Zukunft. Ohne dieses Engagement könnte der DSB nicht in der Form agieren, wie er das zurzeit tut. Tja, also was soll ich sagen? Ich hatte 1-2 Mal per Messenger mit Ulrich Krause Kontakt. Das war immer sehr nett. Und ich glaube, er hat wirklich extrem viel für das Schach getan. Und viel von dieser Hintergrundarbeit, die sieht man auch gar nicht, was da alles anfällt und wie viel Zeit und Leidenschaft da geopfert wird. Und ich glaube, die Bilanz des Deutschen Schachbundes in den letzten Jahren, die kann man sicherlich gemischt sehen. Es gibt Negatives, aber es gibt auch viel Positives. Und ja, was halt leider bleibt, ist ein unglückliches Ende für ihn jetzt durch diese, ein Rücktritt ist es nicht, aber durch dieses Thema mit den Finanzen. Das bleibt natürlich hängen. Und viele sagen, es ist selbstverschuldet durch seine Nibelungentreue gegenüber dem Geschäftsführer Fenner. Mir fehlt der Einblick. Ich finde es da im Ergebnis einfach schade und aber trotzdem, ich glaube, ein riesen fettes Dankeschön an Ulrich Krause für seinen Einsatz. Das ist auf jeden Fall angebracht. Und ich hoffe, dass er einen schönen Abgang, kann man das sagen, also ein schönes Ende sozusagen beim nächsten Kongress bekommt. Nächste Meldung. Am 4. März ging es weiter mit einem kleinen Störfeuer, möchte ich es mal nennen. Es gab da eine Jugendversammlung der Deutschen Schachjugend in Frankfurt, die in einem schriftlich formulierten Aufruf endete. Und jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob ich den vorlese in Gänze oder nicht. Ich teaser es mal an. Für eine gesunde Gegenwart und Zukunft des deutschen Schachs braucht es Unterstützung für das deutsche Jugendschach. Wir als Schachjugend sorgen uns, dass das Jugendschach unter einer Strategie des finanziellen Notbetriebs leiden könnte. Der langfristig angekündigte und zwischen Deutscher Schachjugend und Deutscher Schachbund ausverhandelte Mehrbedarf in Höhe von 32.000 Euro darf nicht durch Streichmaßnahmen eingekürzt werden. Und so weiter und so fort. Für die Jugend muss immer Geld da sein. Zugesagte DSB-Gelder sind unverzichtbar. Kein irreparabler Schaden, bitte. Genau. Deshalb möchten wir als deutsche Schachjugend im Sinne der kurz- und langfristigen Entwicklung Schachdeutschlands dafür werben, unsere Nachwuchsarbeit mit der entsprechenden Förderung auf dem Kongress sicherzustellen. Also ein Appell an den Kongress des Deutschen Schachbundes. Einstimmig beschlossen am 4. März durch die Jugendversammlung der DSJ in Frankfurt. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, na klar, die Sorge ist nachvollziehbar, ne, dass die Jugend jetzt unter finanziellen Streichungen zu leiden hat, die der DSB ja angekündigt hat, ne, dass jetzt geguckt wird, wo kann man streichen. Übrigens an der Stelle eine Idee, die ich auch in den letzten Tagen gehört habe, nicht meine Idee. Was ist denn eigentlich einzusparen, wenn man das Thema deutsche Wertungszahl mal überarbeitet? Braucht man das noch? Brauchen wir eine eigene Wertungszahl? Oder reicht die ELO? Was gibt es für Gründe, warum man die Wertungszahl braucht? Ich kenne die Argumente nicht, aber die Frage ist auf jeden Fall mal sicherlich nicht uninteressant zu beleuchten. Aber wir waren bei der Stellungnahme der Schachjugend. Und da gibt es natürlich auch Stimmen, die meinen, dass das unnötig war, ne? Also einem Partner wie dem DSB, der jetzt gerade am Boden liegt, dann noch mit Forderungen zu behäufen, da ist es dann möglicherweise auch verständlich, wenn dann so ein Partner dann mal pampig zurücktritt. Und das hat der Deutsche Schachbund 3 Tage später am 7. März dann auch getan, mit einer sogenannten Erklärung des DSB-Präsidiums zum Antrag der DSJ an den Bundeskongress und zum Aufruf der Jugendversammlung. Ja, also inhaltlich will ich da gar nicht drauf eingehen. Es geht da um die gegenseitige Finanzierung. Das ist auch nicht mein Metier, ob da jetzt 32.000 Euro zugesagt sind oder nicht. Der Schachbund hat auf Twitter ordentlich Prügel für die Meldung kassiert. Gerade zum Beispiel von Michael Langer, dem Landespräsidenten von Niedersachsen. Aber bei den Perlen vom Bodensee war zu lesen, dass die Schachjugend und der Schachbund planen, da wieder miteinander die Friedenspfeife zu rauchen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also solche Nebenkriegsschauplätze braucht man jetzt wirklich nicht. Und wenn es da 2 Verbände gibt, dann ist es gut, wenn die miteinander irgendwie in Einklang kommen. Ja, das war das. Und dann überlegt man sich so, wie geht's denn jetzt weiter? Wer bewirbt sich als Präsident? Und dann knallt am 11.3., also aus meiner Sicht gestern, eine Meldung rein von Vadim Rosenstein. Er möchte Präsident des Deutschen Schachbundes werden. Ja, für diejenigen, die den Namen vielleicht noch nicht gehört haben oder erst ganz kurz, Vadim Rosenstein ist am 12. September 2022, das Datum habe ich übernommen von Stefan Löffler, ich hoffe, das stimmt, ist er in der Schachöffentlichkeit aufgetaucht und zwar als Sponsor des Weltschachverbandes FIDE. Und wenn ich mich recht erinnere, ging es damals um die Idee, dass er unter der Flagge der FIDE eine Mannschafts-WM für Vereine ausrichten wollte. Die soll jetzt wohl tatsächlich auch im Juni 2023 in Düsseldorf stattfinden. Ich habe mir sagen lassen, es steht noch nicht ganz fest, ob es wirklich funktioniert, aber geplant ist es wohl. Und kurz darauf war dann auch von seiner Idee zu hören, dass er in Düsseldorf ein starkes Masters organisieren möchte, unter anderem mit Vincent Keimer, aber auch mit Jan Nepomniachtchi und weiteren Spitzenspielern. Und das hat ja auch dann stattgefunden, das WR Chess Masters. Also WR steht für Vadim Rosenstein. Damals gab es ziemliche Kritik an ihm. Seine Firma WR, die hat Verbindungen nach Russland. Und es tauchte ein Foto von ihm auf Twitter, wie er mit Sergei Karjakin Schach spielte. Und das alles sah so aus, als würde hier ja jemand mit Verbindungen zur russischen Staatsführung seine Finger hier im Spiel haben. Und es ist ja auch bekannt, dass die FIDE Verflechtungen zur russischen Regierung hat, insbesondere über Arkadi Dvorkovitsch. Es wurde dann auch bekannt, dass eine hochrangige Mitarbeiterin seiner Firma, eine Dame namens Zoe Arnatskaya ist, die hat auf Instagram 1,1 Millionen Follower, müsst ihr euch mal angucken, das Profil, und die bezeichnet sich dort als Managerin von Jan Nepomniachtchi. Und Nepomniachtchi hat dann auch Rosenstein hat dann ein Sponsoring von Nepomniachtchi verkündet. Und das war alles so ein bisschen dubios. Stefan Löffler hat dann ein Interview mit ihm für die Frankfurter Allgemeine geführt. Und da erschien das alles in etwas freundlicherem Licht. Vadim Rosenstein hat da auch über seine Motive gesprochen, warum er sich da jetzt engagiert für das Schach. Und dass es eigentlich ein Jugendtraum ist, von ihm so eine Mannschafts-WM zu erfüllen. Denn, ja, ich sag vielleicht erst was über seine Kindheit. Also er wurde in der Ukraine geboren, also Ukraine, verbrachte einige Jahre dann in Russland. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das aufteilt. Aber er zog mit 9 nach Deutschland und ist deutscher Staatsbürger. Und die Kunden seiner WR Group, die sind überwiegend deutsche Auftraggeber, die nach Russland importieren. Also er hat quasi mit dem Export nach Russland Geschäft gemacht und nicht umgekehrt. Und er hat mir dann auch, ich komme gleich dazu, er hat mir dann auch gesagt, dass er halt durch den Russlandkrieg also Geld verloren hat. Als Nepo sich dann wegen der Sanktionen von seinem bisherigen Sponsor getrennt hat, der unter Sanktionen stand, sprang er dann ein. Also das ist so der Kerninhalt von dem Interview mit dem Stefan Löffler. Und genau, also mit der Jugend damals, er hat halt als Jugendlicher Schach gespielt in einer Mannschaft und fand das eben ein tolles Erlebnis. Ich habe dann tatsächlich auch mal eine Interviewanfrage bei Vadim Rosenstein gestellt für den Schachgeflüster-Podcast. Und er hat mich auch zurückgerufen und wir haben ja ungefähr eine Stunde lang telefoniert. Das war eigentlich ein bisschen doof, weil ich war gerade mit meinen Kindern auf der Heimfahrt nach dem Weg zu meinen Eltern und habe dann so ein bisschen mitgeschrieben und habe dann meine Kinder eine Stunde lang quengelnd auf dem Parkplatz halten müssen. Und ja, eigentlich sollte das nur ein kurzes Vorgespräch für einen Podcast sein. Aber das habe ich wohl nicht deutlich gemacht, denn er hat mir seine Story ganz ausführlich erzählt. Und nachdem ich ihm das Mikro dann zugeschickt habe und den Podcast dann durchführen wollte, haben wir dann irgendwie nicht mehr zusammengefunden. Ich lasste nicht ihm das an. Ich hab dann auch nicht mehr richtig nachgehakt. Und deswegen kam es leider zu keinem Interview. Also das war noch in 2022, also vor dem WR Masters. Und er hat mir da dann auch nochmal seine Geschichte erzählt, also dass er als Jugendlicher mit seiner Mannschaft, ich glaube Köln-Mühlheim war das, die Jugendbundesliga gewonnen hat. Und in seinem Unternehmen wohl immer sagt, Leute, ihr müsst zusammenhalten, so wie wir damals mit unserer Schachmannschaft. Also das hat ihn wohl geprägt. Und dann war es wohl so, dass er mal in seiner Eigenschaft, er war da auch, glaube ich, kriege ich es noch hin, bei irgendeiner Handelskammer oder sowas, dann aufgrund seiner unternehmerischen Erfolge in irgendeiner Funktion, ich krieg's nicht mehr hin. Und in dieser Eigenschaft wurde er dann wohl nach Moskau mal eingeladen zum Schachspielen. Und da hat er wieder Feuer gefangen sozusagen für das Schach. Und da war dann wohl auch Karjakin bei einer dieser Veranstaltungen und er sagte, dass Karjakin eben solche kriegsverherrlichenden Reden gehalten hat, wusste er wohl nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es erwähnt habe, Karjakin, aber es gibt dieses Foto mit Karjakin. Doch, ich glaube, ich habe das am Anfang erwähnt. Also das klang, wie gesagt, mit dem Interview ganz gut, aber es hat dann nicht stattgefunden. Und im Februar hat er ja dann dieses WR Chess Masters organisiert. Er hat dann auch den Großmeister Sebastian Siebrecht als Turnierdirektor gewonnen, den ich sehr, sehr schätze. Und das Turnier muss auch organisatorisch hervorragend gelaufen sein. Er hat auch medial alles richtig gemacht. Also er hat da Twitter-Account angelegt, eine Homepage angelegt. Er hat Chessbase India hergeholt und die für eine tolle internationale Berichterstattung gesorgt haben. Es gab Presseerklärungen ohne Ende. Und ja, er hat die Dankes-E-Mails der Spieler hat er veröffentlicht. Also ich war nicht dabei, aber das, was man so liest, das klingt sehr so, als wäre es organisatorisch einfach eine Top-Veranstaltung gewesen. Und ja, am Ende gab es dann auch noch die Meldung, dass zwei starke Inder, also wer ist es denn? Gukesh und Pragnananda, also zwei dieser super Inder-Talente da, dass die nächstes Jahr für Düsseldorf in der Bundesliga oder spielen die zweite Liga? Ich glaube, die spielen zweite Liga, an den Start gehen. Also Vadim Rosenstein hat offenbar viel Geld, er hat offenbar ein Herz für das Schach und er will es da reinstecken. Ja, und dann, wie gesagt, jetzt die Meldung vom 11.3. auf Twitter. Ich zitiere mal seinen Post. Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde, ich habe mich entschlossen, als DSB-Präsident zu kandidieren. Ich hoffe, meine Kandidatur findet euren Zuspruch. Gemeinsam können wir viel für den Schachsport in Deutschland erreichen. Ja, und Profi wie er ist, hat er also nicht einfach eine E-Mail geschrieben an presse@schachbund.de oder was die Adresse war, sondern er hat es medial begleitet. Es gibt eine eigene Homepage. Die Domain ist ziemlich frech, dsb2023.de. Also das, oder ja, sagen wir, es ist optimistisch oder wie auch immer, selbstbewusst, sagen wir selbstbewusst. Also dsb2023.de, und er hat auch mit Chessbase gleich ein Interview geführt. Sehr interessant auch, er hat bereits ein Team, das ihn begleiten soll. Und zwar ist es einmal der Jan Werner aus Düsseldorf, der soll Vizepräsident Finanzen werden im Schachbund. Dann Paul Meyer-Dunker, der Berliner Landespräsident, der soll der neue Vizepräsident Verbandsentwicklung werden. Der Posten ist ja vakant, wegen Gerhard Prills Rückzug. Und auch Ralf Alt ist im Team dabei. Das finde ich speziell einen sehr klugen Schachzug, denn Ralf Alt gilt als jemand, der die Dinge ja sehr juristisch angeht, aber doch irgendwie allseits akzeptiert ist aus verschiedenen Lagern. Und das heißt, seine Unterstützung kann sicherlich auch helfen, Zweifler oder Gegner und mögliche Gegner im Lager der Landesverbände da zu besänftigen, nenne ich es mal. Also das Chessbase-Interview kann ich jetzt aus Rechtsgründen vermutlich nicht vorlesen, aber bei dem Rosenstein äußert sich da natürlich erstmal zu seinen Motiven und dann auch zu den Fragen rund um Russland. Er sagt, dass Schach ihm viel gebracht hat und er jetzt, wo er um die Finanzkrise des DSB gehört hat, etwas zurückgeben will. Und dann spricht er über sein Team. Und das mit dem Kajakin-Foto, das lese ich jetzt mal kurz vor und hoffe, dass Chessbase mich nicht verklagt. Die Frage lautet, auch Sie persönlich gerieten in den Fokus, weil ein Foto auftauchte, das Sie beim Blitzschach mit Sergei Kajakin zeigt. Die Antwort, zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, wofür Kajakin steht. Ich distanziere mich von jeglichen seiner Äußerungen und Aktivitäten. Diese Partie würde ich heute nicht mehr spielen. Okay, und dann geht's weiter mit einer Frage zu Arkadi Dvorkovic. Da schreibt er, Dvorkovic ist der demokratisch legitimierte, gewählte Präsident der FIDE. Er ist nicht international sanktioniert. Wenn es europäische oder amerikanische Sanktionen gegen ihn gibt, wird die Zusammenarbeit mit ihm sofort beendet. Und dann geht's weiter zu der Unterstützung von NEPO. Da sagt er, meine Unterstützung von NEPO ist beendet. Sie dauerte genau 6 Monate. Sie begann am 1. September 2022 beim Sinkefield Cup in den USA und endete am 26. Februar 2023 mit dem letzten Tag der WR Chess Masters. Naja, das sind dann nicht genau 6 Monate, aber da sei es drum. Jan ist ein großartiger Schachspieler und es war mir eine Freude, ihm zu helfen. Ich wünsche ihm sportlich weiterhin alles Gute. Die Idee, als DSB-Präsident zu kandidieren, kam mir am 1. März, als ich erfuhr, dass Ulrich Krause nicht wieder antritt. Also das ist jetzt so ein bisschen unklar, warum das jetzt am 26.02. endete. War das ein taktischer Move wegen der Wahl? Er sagt ja, die Idee kam ihm erst später zu kandidieren. War das unabhängig? Nicht ganz klar. Was russische und weißrussische Spieler angeht, war die Frage in dem Interview, weil das Innenministerium ja offenbar für internationale Wettbewerbe die Reisekostenzuschüsse für deutsche Spieler in Frage stellt, wenn russische Spieler teilnehmen, so wie jetzt aktuell bei der Europameisterschaft. Das ist ja, der russische Verband ist ja nach Asien gewechselt, aber trotzdem nehmen jetzt noch russische Spieler an der Europameisterschaft teil, komischerweise, und jetzt wird wahrscheinlich ein Russe tatsächlich auch Europameister. Und da sagt das Innenministerium, das wollen wir nicht mehr finanzieren, da wollen wir keine Reisekostenzuschüsse für deutsche Sportler zahlen, wenn russische Spieler teilnehmen, und ist da auf Kollisionskurs mit dem Internationalen Olympischen Komitee, das eben solche russischen Sportler zulassen will. Und danach wird er gefragt und dazu sagt er dann, dass er nicht möchte, dass die deutschen Spieler Nachteile erleiden und sich an das halten will, was das Bundesministerium und der Deutsche Olympische Sportbund sagen. Wobei sich das ja aus meiner Sicht gerade widerspricht, also zumindest das Internationale Olympische Komitee. Aber gut, also dafür kann er auch nichts. Wenn ihr mich jetzt nach Wertungen fragt, ich persönlich möchte jetzt weder Teufel schreien noch Hurra schreien, sondern einfach mal die Fragen aufzählen und auch die Chancen. Denn ja, das ist nicht nur als Journalist hier in dem Podcast Journalist bin ich ja nicht also als Podcaster mein Ansatz, sondern auch als Person. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt immer Chancen und Risiken, es gibt Grautöne. Und deswegen zähle ich jetzt mal die Fragen auf. Also Vadim Rosenstein zum Beispiel hat angekündigt, dass er Paul Meyer-Duncker und einen weiteren hauptamtlichen Fundraiser, der also für den Deutschen Schachbund Gelder einsammeln soll, aus eigener Tasche bezahlen will. Da ist natürlich die Frage, möchte und darf sich der Schachbund zwei Stellen finanzieren lassen von einem Mäzen? Darf der Kandidat schon sagen, wen er da für diese eine Stelle haben möchte, nämlich den Paul Meyer-Duncker? Weiß man, was Vadim Rosenstein langfristig beabsichtigt? Also er sagt irgendwo, dass er 2 Jahre nur bleiben will und dann das wieder abgeben will. Aber ist das ein Versprechen oder nur eine, warum nur 2 Jahre? Also nicht ganz klar. Macht ein Mäzen nicht immer auch ehrenamtliche Strukturen kaputt? Also in Vereinen ist das durchaus so, ne? Wenn jemand von außen kommt, Geld reinpumpt, dann macht er auch viel von dem, was in der Freizeit gemacht wird, einfach kaputt. Und wenn der Mäzen dann wieder geht, dann ist alles am Boden. Ist die Gefahr beim Schachbund da auch gegeben, ja oder nein? Geht es in Doppelfunktion persönlicher Sponsor des Düsseldorfer Schachclubs zu sein, was er ja offensichtlich ist, weil er da eben diese 2 Inder verpflichtet hat und so weiter? Ich glaube, Vincent Keimer fördert er, glaube ich, auch, bin ich mir aber nicht sicher. Kann man das machen in Doppelfunktion, persönlich, also Mäzen und DSB-Präsident? Was passiert, wenn er gewählt wird, aber Paul Meyer-Duncker nicht? Ne? Denn die Landespräsidenten haben ja beim letzten Bundeskongress sämtliche oder fast sämtliche Anträge von Meyer-Duncker abgelehnt. Wahrscheinlich, weil er ihnen oft zu gestalterisch daherkommt und denen er ihnen zu neumodisch ist, sozusagen. Also was ist, wenn die ihn nicht haben wollen? Es gibt ja offiziell keine Ticketwahl. Also finanziert er dann einen anderen hauptamtlichen Vizepräsidenten oder tritt er dann gar nicht an? Dann ist noch die Frage, hat er sich ausreichend von dem Bild mit Karl Jakin distanziert und ist auch nach außen international klar, dass er kein russischer Oligarch ist mit Verflechtungen zur russischen Kriegsmaschinerie, sondern ein reiner deutscher Sportfan? Also das sind so die Fragen. Aber jetzt zu den Chancen. Also Vadim Rosenstein ist auf jeden Fall ein Macher. Das hat er mit dem WR Chess Masters bewiesen und natürlich auch schon mit seinen unternehmerischen Erfolgen, die ich aber nicht beurteilen kann. Aber das mit dem WR Chess Masters, das ist definitiv ein positives Erlebnis gewesen. Ich glaube, er kann den Deutschen Schachbund richtig nach vorne bringen. Er hat 3 Programmpunkte genannt, nämlich die Konsolidierung der Finanzen, die Steigerung der Mitgliederzahl und die Förderung des Spitzensports. Und ich finde, diese 3 Punkte, die sind wirklich überzeugender, als wenn jetzt einer sagt, wir müssen jetzt wieder Workshops über unsere interne Satzung abhalten oder eine Beitragsordnung gestalten oder sonst was. Also ich glaube, er hat bewiesen, dass er hands-on ist, dass er ein Umsetzer ist. Und das kann der Schachbund auf jeden Fall brauchen. Und wenn er diese 3 Themen, die er da betont, nach vorne bringt, also das wäre ja super. Hier ein paar Reaktionen auch von anderen Leuten. Walter Rädler, kann man sagen, Legende im deutschen Schach, ich glaube schon. Also früher auch im Schachbund aktiv im Breitensport, immer noch sehr engagiert im Schulschach. Er schreibt in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe: Ich finde die Lösung sehr überraschend, aber extrem sympathisch. Das Team passt auch sehr gut, ich drücke Ihnen die Daumen. Dann Ossi Weiner, vielleicht kennt ihr ihn aus WDR Schach der Großmeister. In der Computerschachszene ist er aktiv, bei Millennium, soweit ich weiß. Er schreibt: Das klingt alles sehr professionell und vernünftig, was dieser Kandidat hier äußert. Es steht aber leider zu befürchten, dass ihn die Funktionäre nicht wählen werden, weil er keiner von ihnen ist. Okay. Auf Twitter schreibt Christian Kuhn, der ehemalige Berliner Landespräsident, der sich auch mal beim DSB als Präsident bewerben wollte, aber dann doch zurückgezogen hat aus gesundheitlichen Gründen. Er schreibt: Ich wünsche viel Erfolg und hoffe, dass es klappt. Gutes Programm, gutes Team. Ich befürchte aber, dass der Kongress des Schachbund für so einen Schritt noch nicht bereit ist und lieber intern untergeht, als sich extern retten zu lassen. Ralf Schreiber von Schach für Kids, auch ehemaliger Schachgeflüster-Interviewgast, schreibt: Und siehe da, der DSB bekommt die Chance, unternehmerisches und professionelles Denkhandeln zuzulassen. Super dringlichst nötig. Dann gibt es noch die Schachnotizen, die twittern. Vadim Rosenstein tritt mit prominentem Team zur Wahl als DSB-Präsident an. Wie auch bei vorigen DSB-Wahlen würde ich mir wünschen, dass es eine wirkliche Wahl gibt und der Wahlsieger nicht nur ins Amt kommt, weil es keine echten Gegenkandidaten gibt. Also die Frage nach den Gegenkandidaten. Konrad Schurmann von den Perlen vom Bodensee schreibt: Im Lauf des 1. März rief Rosenstein eine Reihe von Leuten aus dem deutschen Schach an, um seine Kandidatur auszuloten und ein Team um sich zu scharen. Keine zwei Wochen später steht sein Präsidium inklusive Wahlprogramm, Kampagnenwebseite und Interview im DSB-Verkündungsorgan. Damit meint er Chessbase. Etwas ironisch. Ein beispielloser Vorgang rund um den DSB. Ein Vorgeschmack auf Entschlusskraft, Handlungsstärke und Professionalität. Elisabeth Peetz, die deutsche Nummer 1, twittert: Es freut mich, dass es mit dir einen neuen Bewerber gibt, der vor allem mit Leidenschaft dabei ist und auch Interesse daran hat, das Frauenschach voranzubringen. Ich werde dich in der Hinsicht die nächsten Jahre gerne unterstützen. Die Krennwurzen, auch ehemals Schachgeflüster-Interviewgast, twittert: Blendung oder Nachhaltigkeit? Schwierig, diese Frage zu beantworten. Der letzte, in Anführungszeichen, Glücksfall endete für den Schachbund nicht wie erhofft. Mit Glücksfall ist der Markus Fenner gemeint. Also Glücksfall in Anführungszeichen, weil der Ulrich Krause ihn mal so genannt hat. Es gibt auch kritische Stimmen auf Twitter, zum Beispiel ein User. Ja, das sind immer die anonymen User, dann die Kritiker. Ne? User namens Miketia, der schreibt: It smells like yet another Russian oligarch. Oligarch. Keine. Also es riecht nach einem russischen, nach einem erneuten russischen Oligarchen. Ja, das ist halt das mit der internationalen Wahrnehmung, ne, was ich vorher sagte. Und ein anderer User namens Leinart fragt: Wo steht im Interview, wie mit russischen und belarussischen Spielern umgegangen wird? Kein kritisches Wort zu Dvorkovic? Das Sponsoring für Nepo ist auch erst kürzlich beendet worden. Da lief der Krieg in der Ukraine schon lange. Warum wurde das Sponsoring überhaupt begonnen? Und ein Ulrich von Wersch twittert: Ein Mäzen sollte ein Mäzen sein und nicht auch noch Verbandsfunktionär. Eine solche Verquickung von Geld und Machtausübung hat noch nie einem Sport gut getan. Bleiben Sie Mäzen. Ja, also man sieht ein Thema, das die Gemüter bewegt. Es gibt solche und solche Argumente. Vadim Rosenstein ist erst 31 Jahre alt, also er ist noch ein junger Mann. Was die Wertungszahl angeht übrigens, er ist nicht Elo-gerated, soweit ich weiß, aber ich schätze ihn so 2,2 bis 2,3 ungefähr, genau weiß ich es nicht. Also er spielt auch sehr gerne Backhaus, also Tandem-Schach, und hat das da auch in Düsseldorf versucht zu etablieren und kann da auf jeden Fall auch mit den Großmeistern mithalten. Ich glaube, das hat er in seinem Leben, das hat er mir auch erzählt, dass er da eine Leidenschaft dafür hat, weil er das Gesellige mag und so. Also ich glaube, da kann er, beim Tandemschach kann er, glaube ich, auch mit den Großmeistern mithalten. Ja, also wer übrigens eine Frage an ihn hat, es gibt eine Adresse: presse@dsb2023.de. Ich bin gespannt auf jeden Fall, ob es noch einen Gegenkandidaten geben wird, weil wer es sein wird, das ist auf jeden Fall, mit Vadim Rosenstein hat er einen starken Gegner, an dem es schwierig sein wird, vorbeizukommen. Und egal, wer am Ende gewählt wird, wird der Präsident auch ein paar schwierige Fragen zu beantworten haben. Zum Beispiel die Frage des Umgangs mit der FIDE unter russischer Führung, die Frage des Umgangs mit der vorigen DSB-Führung. Wird man die finanzielle Lage untersuchen lassen, extern, intern? Wird man vielleicht auch jemanden dann je nach Ergebnis juristisch zur Verantwortung ziehen? Und dann natürlich die ganzen Themen, die Vadim Rosenstein genannt hat, mit Förderung des Breiten- und des Spitzensports. Der Bundeskongress, wo gewählt werden soll, findet am 20. und 21. Mai in Berlin statt und wird hoffentlich wieder live auf Schachdeutschland TV auf Twitch übertragen. Also das würde ich mir dann in jedem Fall anschauen. Neben der Wahl zum DSB-Präsidenten wird es natürlich noch weitere Tagesordnungspunkte geben. Da liegen zum Beispiel Anträge vor zur Förderung des Chess 960 und dergleichen. Aber das sprengt jetzt den Rahmen. Für heute war es das erstmal. Also es bleibt sehr, sehr spannend im Schachbund. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bin für heute raus. Macht's gut, euer Michael. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern bei einem richtigen Schachgeschäft zu kaufen, nämlich bei schachdepot.de. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert, und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 € beim Schachdepot. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.